In the 18th century in Central Europe, a black terror swept across the face of the land. The curse of vampirism, which had been a half-forgotten memory for hundreds of years, returned with a fury that struck unholy fear into the hearts of every man, woman, and child. One man dared to make a stand against this evil epidemic. One man dared to hurl a challenge of cold steel against the terror of the undead. He was Captain Kronos, vampire hunter.
Taucht hinab zum tiefsten Grund und bringt herauf nur den schönsten Schund. Der Trash-Taucher, der Podcast für alle Trash-Fans und die, die es noch werden wollen.
So, ihr lieben Leute, wunderschönen letzten Juni-Podcast euch allen. Tja, der Monster-Monat Mai/Juni geht jetzt zu Ende und ich habe mir für den Schluss was ganz Feines aufgehoben, das ich tatsächlich erst jüngst entdeckt habe. Ich finde es immer furchtbar, wenn man sagt, man entdeckt Sachen, die andere wahrscheinlich schon vor 1000 Jahren entdeckt haben. Aber ich finde es ja das Schöne, dass es immer wieder neue Generationen gibt. Und da zähle ich mich auch einfach mal dazu, die auch nach Jahrzehnten immer noch kleine Schätze finden und auch gerade im B-Movie-Bereich. Und da bin ich über was gestolpert, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Und ich bin wirklich hin und weg. Ich bin hin und weg, kann ich wirklich sagen. Und zwar von Captain Kronos, Vampirjäger.
Die Handlung.
Wir befinden uns im frühen 19. Jahrhundert. Der rätselhafte Captain Kronos zieht mit seinem buckligen Assistenten Professor Grost durch die Lande. Kronos trägt die Uniform der königlichen Wache. Nun aber führt er einen gänzlich anderen Krieg. Die schöne Zigeunerin Carla erkennt während einer Mitfahrgelegenheit, dass es sich bei Kronos und Grost um professionelle Vampirjäger handelt. Nun sollen die beiden einem Dorf helfen, deren junge Frauen plötzlich alt und abgemagert aufgefunden wurden. Ein Fall für Captain Kronos.
Die Entstehung.
Captain Kronos, so genau so spricht man den immer aus, immer schön so R-Rollen. Er ist Vampirjäger und so ist auch der Filmtitel Captain Kronos, Vampirjäger bzw. Vampire Hunter von 1974. Ja, schon fast 50 Jahre alt, das gute Teil. Und das merkt man ihm auch an. Und was man mir auch anmerkt, ist das niedrige Budget. Und da muss ich vorweggreifen. Ich glaube, und bitte korrigiert mich, falls ich mich gerade selbst irgendwie irre in dem, was ich schon besprochen habe, was ja nicht wenig ist. Ich glaube, heute haben wir es tatsächlich, ich weiß, es ist ungewohnt, mit dem allerersten Hammer-Film zu tun, den ich hier bespreche. Oh mein Gott. Hammer-Film kennt jeder. Hammer-Film Productions, wie sie eigentlich heißen, immer auch gern mal Hammer-Studios genannt, aber die gab es ja nie. Also die haben ja nur produziert, aber hatten jetzt keine eigenen Studios oder was. Von daher eine der großen europäischen Krimi, Abenteuerfilm und natürlich Horrorschmieden, vor allem zwischen den 50er und 80er Jahren und bis heute eine absolute Kultschmiede, wie ich einfach festhalten will. Die haben so viel abgedreht und haben mit ihrem billig, aber effektheischerisch einfach wirklich gut Leute unterhalten, haben die Leute auch in die Kinos gelockt und haben auch so sehr viele Kultfilme einfach erzeugt und auch viele Kultschauspieler rausgebracht. Also Christopher Lee, Peter Cushing, Vincent Price, die sind ja alle darüber entsprechend groß geworden, weil sie da eben gefühlt jedes Wochenende einen Film weggedreht haben und meistens auch irgendwie parallel, also die, so oft wie die zusammen auftreten, denkt man sich, ja komm, das haben die doch alles gleichzeitig aufgebaut und haben dann einfach das Set rotieren lassen. Keine Ahnung. Bei Captain Kronos ist keiner der drei dabei, sondern ein Deutscher, so viel kann ich schon mal vorweggreifen, komme ich aber gleich drauf. Wir haben es hier mit einem Budget von 160.000 Pfund zu tun, was selbst für 74 immer noch nicht viel Geld ist. Also hier einen Abenteuer-Mantel-und-Degen-Horrorfilm draus zu machen, das hat damals tatsächlich nur Hammer-Films so hingekriegt. Trotzdem ist dabei 91 Minuten Laufzeit ausgesprungen und das ist vor allem der Arbeit von Regisseur und Drehbuchautor Brian Clemens zu verdanken, der eigentlich hauptsächlich als Drehbuchautor auch bekannt geworden ist. Ihr kennt wahrscheinlich noch mit Schirm, Scham und Melone, beziehungsweise im Original The Avengers, also nichts mit Superhelden oder was, sondern Agenten-Serie aus dem britischen Fernsehen. Da hat er mitgewirkt, hat es mit ins Leben gerufen, aber auch zum Beispiel Serien wie Thriller oder The Professionals war Brian Clemens sehr groß im TV-Geschäft. Und ja, Captain Kronos ist tatsächlich seine einzige Regiearbeit. Und er hat auch einige Filmdrehbücher natürlich für Hammer-Films sonst noch geschrieben, aber hier durfte er ein einziges Mal auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Die Kameraarbeit, die wir hier bewundern dürfen, naja, nicht so ganz, stammt von Ian Wilson. Der hat zum Beispiel auch bei The Crying Game mitgewirkt, aber auch zum Beispiel bei Schirm, Scham und Melone. Also man kann sagen, dass Clemens hier schon seine Fernsehtruppe mit ins Filmstudio mitgenommen hat, um da einen Langspielfilm zu drehen. Auch bei der Musik, Laurie Johnson, der auch für mit Schirm, Scham und Melone und Thriller seine Lorbeeren kassiert hat, hat sich hier mit Captain Kronos auch entsprechend verewigt. Ein ganz besonderer Platz im Cast, wie ich finde, weil es ist ein Mantel- und Degenfilm, wie gesagt, ein Abenteuerfilm. Es gibt viele Kämpfe, viele Gefechte mit Degen und Katana und hast du nicht gesehen. Und da braucht man natürlich auch einen Kampfchoreografen. Und hier haben wir eine britische Legende, will ich sagen, nämlich William Hobbs. Der ist vor allem für die Arbeit an den Musketierfilmen in den 70er und 80er Jahren bekannt geworden, aber auch allem anderen, was irgendwie in Richtung Mittelalter und Schwertkampf ging in der Zeit, hat er mitgewirkt. So zum Beispiel auch der Tag des Falken, unzählige Hamlet, King Lear-Verfilmungen, hast du nicht gesehen, Robin Hood, alles mit dabei. Der Mann wusste auf jeden Fall, was er tut. Und er hat hier dazu beigetragen, dass wir ein paar sehr ausgefallene Kampfchoreografien bekommen. Und die Besetzung natürlich unvergessen, muss man einfach sagen. Und auch sehr hochkarätig, zumindest aus damaliger Sicht. Wir haben es hier in der Hauptrolle mit dem damaligen deutschen Sunnyboy des Schauspieltums zu tun, Horst Jansson als Kronos. Ja, ich weiß, der Schlüpper von Oma wird jetzt gerade feucht, aber nee, ihr könnt euch den Herrn, falls ihr ihn tatsächlich noch nicht irgendwo gesehen habt, vorstellen als großen deutschen Fernsehschauspieler, vor allem also in Serien wie Der Bastian oder Salto Mortale ist er groß geworden. Er hat aber auch den Sprung über den großen Teich geschafft und hat dann zum Beispiel in Zwei Kerle aus Granit mitgespielt. Und er war auch gern gesehener Gast auf den Karl-May-Festspielen, wo er regelmäßig Old Shatterhand oder Old Firehand noch bis in die 2000er Jahre gespielt hat. Dann haben wir John Cater als Professor Groust, den Assistenten von Kronos. Ein versierter Shakespeare-Bühnenschauspieler, der unzählige Filme und Bühnenauftritte hinter sich gebracht hat, aber auch im Horrorsegment von Hammer einige Male mitgewirkt hat. So zum Beispiel auch in einer kleinen Rolle etwa in Das Schreckenskabinett des Dr. Vibes. Dann haben wir mit an Bord eine Königin des B-Movie, möchte ich fast sagen. Ich habe echt viele Filme mit ihr gesehen und ich habe sie hier direkt wiedererkannt und habe mir gedacht, ach wie schön, siehst du auch meine Mittelalter-Setting. Caroline Monroe, die hier als reisende Carla unterwegs ist, die kennt ihr aus sehr vielen Hammer-Filmen. Die hatte nämlich da entsprechend gut zu tun in der Zeit, hat da unter anderem in Dracula Jagd Minimädchen mit Christopher Lee gespielt, Der sechste Kontinent mit Peter Cushing, wo sich in den Erdkern schießen lässt. Aber auch zum Beispiel in Großproduktionen wie James Bond, Der Spion, der mich liebte, an der Seite von Roger Moore. Aber auch noch weitere, ja, B- oder C-Movies wie Star Crash, wunderprächtiger Film, oder auch Maniac von Willem Lustig. Und auch mit an Bord ein weiterer versierter britischer Fernseh- und Theaterschauspieler war John Carson, der als Dr. Marcus auftritt. Der hat zum Beispiel auch sehr viel mit Hammer gedreht. Zum Beispiel, wie schmeckt das Blut von Dracula oder auch in der Miniserie Die Abenteuer des David Balfour. Und bei Captain Kronos haben wir es tatsächlich mit einem Film zu tun, der sehr hohen Kultstatus trägt. Und ich muss tatsächlich sagen, in meinem Eindruck gehe ich jetzt darauf ein, ja, kann ich unterschreiben? Ausrufezeichen.
Mein Eindruck.
Dabei ist der Film eigentlich wirklich ziemlich billig runtergedreht. Es ist eine sehr wilde Genremischung. Also wir haben hier Horrorelemente drin, wir haben hier Abenteuerfilm drin, wir haben hier Mantel- und Degenfilm, beziehungsweise Swashbuckling, wie es ja im Englischen heißt, also diese klassischen Helden mit Degen bewaffnet, also diese Musketierfilme entsprechend. Das war ja so die Zeit, wo das entsprechend groß war und populär war. Und da durfte natürlich hier das auch nicht fehlen. Und diese Mischung ist einfach absolut wild. Und ich habe was Ähnliches in der Form tatsächlich, glaube ich, nicht mehr gesehen. Also es hat alles irgendwie Vibes von Van Helsing. Kennt ihr ja. Mitte der 2000er, Hugh Jackman in weitem wallenden Umhang, lange Haare, großer Schlapphut, metzelt sich durch Paris, Transsilvanien, hast du nicht gesehen. Da hatte ich sehr, sehr starke Vibes dran und habe gedacht, ah, okay, Captain Kronos hat das quasi schon 30 Jahre vorher gemacht, aber damals noch mit Degen und in, in sehr, sehr tighten Hosen. Aber trotzdem steht es ihm verdammt gut, muss ich sagen. Aber es ist dieses Setting, die Story ist eigentlich richtig Banane, ist richtig Banane. Wir kriegen erst einmal am Anfang natürlich die Gefahr demonstriert. Und wie könnte man eine Gefahr besser zeigen, gerade durch Vampire oder zumindest irgendwas anderes, was sich verkleidet durch den Wald schleicht, als wenn ein junges, unschuldiges Mädel, das einfach nur im Wald sitzt, sich selbst super geil findet und deswegen ihre Mähne ausgiebig und inbrünstig ausbürstet, zum ersten Opfer wird. Und das Resultat, nachdem es eine kleine Mini-Knutscherei da mit dem Fremden im Umhang gab, war, ja, sie ist alt, sie ist hässlich, verbraucht und ein Kerl. Ihr habt es ja vorhin in der Handlung schon gehört. Also hier geht es um Vampire, die junge Mädchen die Lebenskraft aussaugen. Also nicht das Blut an sich, sondern nur die Lebensenergie. Und die schrumpeln dann quasi zusammen wie so, ja, alte, übrig gebliebene Rosinen aus der Studentenfutterpackung. Und die sehen aber einfach alle aus wie irgendwelche 70-jährigen Transvestiten. Und dann kommen dann immer dann die Freundin oder der Freund oder wer auch immer, dann finden die dann im Wald und dann gucken sie so theatralisch in die Kamera mit ihrem Faltengesicht und dann denkst du auch so, oh mein Gott, ja, die würde ich auch nicht mehr mit nach Hause nehmen. Oh, aber so kannst du es natürlich am billigsten umsetzen. Also es gibt auch einige schlechte Effekte und Masken in dem Film, ist ganz klar. Aber da haben sie einfach die Schauspieler getauscht. Ist okay. Ja, was auch okay ist, ist dann die Einführung von Captain Kronos, weil wir bekommen eine sehr, sehr ausgiebige Reitszene am Anfang. Er auf seinem Hengst vorneweg, immer die Hand zum Degen gewandt, immer bereit zum Kampf und hinterher darf Grust den Pferdewagen hinter sich herkutschieren, was mit seinem Buckel gar nicht so einfach ist. Der hat schon arg Seitenlage, der Gute. Und vor allem, wenn er da über, also die nehmen ja nicht einfach nur die Straße, sondern die holpern da über Stock und Stein quer durch die Wiese. Hat irgendwie gefehlt, dass irgendwo in der Ferne irgendwelche Rabauken, so ein Opa, der dann mit der Shotgun zu denen kommt und sie wegjagen will. Aber nein, 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 wir sind ja im 19. Jahrhundert. Da gab es sowas Fancyes noch nicht. Da wurden noch mit Steinen geworfen. Oder es wurde die Tochter verpfändet. Oder was auch immer man damals so getan hat, um jemandem was auszuwischen. Vor allem, wenn die Tochter sehr, sehr hässlich war. Das war ja damals so ein Todesurteil. So, oh nein, ich kriege ja niemals unter. Meine Rente ist nicht sicher. Naja, gut. Auf jeden Fall, während diesen Reitszenen bekommen wir schon den Score zu hören zu Captain Kronos und der hat sehr, sehr viele Fanfarenanteile und erinnert mich echt stark an so eine Fuchsjagd-Fanfare, also wenn dann die durch den Wald hetzen mit Hunden und Füchse jagen oder was, alles zu Pferd, alles very British natürlich und da hast du und genauso hört sich das hier an. Ich mag den Score aber sehr gerne, also ich finde das Theme, das sie hier Captain Kronos geschrieben haben, sehr markant. Also dieses das hat tatsächlich was sehr Eingängiges, aber es ist hängen geblieben, also hört man in der Form auch nicht so oft, finde ich, und es passt auch definitiv zu Horst Jansson, der hier einfach den Cool Dude vor dem Herrgott gibt. Oh mein Gott. Also er ist ja nicht klein, ist so ein großer, schlaksiger Typ, der selbst beim Reiten darauf achtet, dass die Frisur sitzt und immer bei jeder Gelegenheit sich irgendeinen Zigarillo-Stummel in den Mundwinkel klemmt und dann vorgibt, ja, ja, das ist wegen der Heildämpfe und so. Ja, nee, ist klar. Ne? Also er ist schon sehr verwegen und er hat natürlich auch eine düstere Vergangenheit, die aber nicht auserzählt wird, was ich cool finde. Also es bleibt sehr mysteriös, man sieht nur riesige Narben an seinem Körper. Und er ist ja auch ehemaliger Anführer der königlichen Leibgarde gewesen und ist nun verstoßen. Aber es wird nicht genauer erklärt. Man weiß auch nicht genau, wie er Grust getroffen hat, der hochintelligent ist und aber aufgrund seiner Missbildung nicht sonderlich akzeptiert in der Gesellschaft ist. Und deswegen ist Kronos ihm zur Seite gesprungen und hat ihm quasi einen Job gegeben. Und ab dann reiten sie durch die Lande, um arme Menschen oder betroffene Menschen vor dem Übernatürlichen oder anderen Gefahren zu retten. Sehr edelmütig, muss ich sagen. Also so eine Art, schwarzer Ritter, könnte man schon fast sagen, der gegen Geld eben oder als Söldner einfach arbeitet. Genau, so könnte man es, glaube ich, am ehesten. Er ist eine Art Söldnerritter. Und genau so kommt er dann da entsprechend an. Er bekommt dann erzählt, was ist passiert. Ja, meine Töchter sind blablabla. Dann ist Dr. Marcus ein alter Freund, die ihm erzählt, was da so vorgefallen ist. Und dann finden sie eben auch immer mehr, zusammengeschrumpelte Rosinenmädchen. Und ja, da geht's dann halt endlich los, dass es so nach und nach diese Vampirgeschichte aufgedröselt wird. Ist jetzt kein großes Hexenwerk, aber es funktioniert. Und es zieht sich aber halt auf die 90 Minuten schon ein bisschen arg lang, muss man sagen, bis es dann auch mal ein bisschen vorangeht. In der Zwischenzeit passiert aber auch sehr viel, muss man sagen. Sie treffen direkt auch am Anfang auf Carla, die am Pranger steht. Also sie wurde dann in so einen Holzpranger geklemmt, mitten im Wald, wo noch so Tomatenreste kleben und was. Wer weiß, wie lange sie da schon feststeckt. Aber nach ihrer Haarmähne zu urteilen, schon einige Tage mindestens. Und warum wurde sie an den Pranger gestellt? Tja, weil sie sonntags tanzen war. Na, danke dafür, liebe Kirche. Dafür wurde man früher an den Pranger gestellt. Heute darf man einfach nur an Karfreitagen oder was, keine Heidi-Filme oder so gucken. Ich verstehe es nicht. Damals war es halt noch alles anders. Tomaten, ist aktuell gar nicht mal so billig, Tomaten zu kaufen. Deswegen sollte man sparen. Werft lieber mit, was ist ein aktuell niedrig im Kurs? Im Worst Case, nehmt einfach das Nachbarskind. Kinder gibt's genug. Los, Yeet the Child. Oder auf den Scheiterhaufen mit ihr. Ja, das ist noch die günstigste Variante. Macht auch schön warm. Da haben die Obdachlosen dann auch was davon. So, egal. Auf jeden Fall, Carla finden sie dann beim Ritt durch den Wald. Schneiden sie los. Ja, und sie darf dann einfach mitfahren. Ist dann halt mit dabei. Und Introduction, Ende. Also sie ist dann einfach mit dabei und ist natürlich dann in love mit Horst Janssen, den sie echt eindringlich immer anstarrt. Alter, weil ich meine, Caroline Monroe, die war schon wirklich eine hübsche Schauspielerin und die hat auch einen sehr, sehr eindringlichen Blick gehabt. Aber dieses Techtelmechtel zwischen ihr und ihm, das ist wirklich dann so eine ganz merkwürdige Sadomaso-Liebe, weil sie wird dann auch von ihm verprügelt und wacht dann nur nachts und wacht dann so morgens neben ihm auf und sagt, du warst ja schon ganz schön grob zu mir letzte Nacht, blutet so an der Lippe und denkst dir so, what the fuck, was haben die da für Fesselpeitschenspiele gestern Nacht im Kuhstall gemacht? Naja, gut. Es ist auf jeden Fall die schnellste Nebenfiguren-Einführung ever, wie ich feststellen musste. Aber es muss ja auch schnell vorangehen, damit das Setting steht und Captain Kronos zur Tat schreiten darf. Und wir bekommen natürlich auch viel Fleisch für den Vampir-Mythos hier gebunden, beziehungsweise die Mythen, denn es suggeriert uns, es gibt verschiedene Arten von Vampiren. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Also die beiden sind jetzt nicht erst seit gestern unterwegs, sondern haben schon tatsächlich eine ganze Palette Abenteuer bestanden, so wie es aussieht, und entsprechend viele Erfahrungen gesammelt und auch entsprechend viele Vampire und andere Monster getroffen. Und vor allem Professor Grust erzählt es dann entsprechend, er sagt, ja, es gibt Vampire, die nicht gegen das Sonnenlicht empfindlich sind oder gegen das Kreuz oder Weihwasser oder was, manche muss man auch erhängen oder mit der Kanone erschießen oder hast nicht gesehen oder enthaupten. Also es gibt dann echt verschiedene Arten und das fand ich dann tatsächlich spannend, zu sagen, ey, cool, es ist nicht der Standard 0815 Hammer-Vampir, die ja dadurch bekannt geworden sind, weil Christopher Lee oder was hat ja so den Standard-Vampir immer gespielt, immer den Standard-Dracula. Und hier bekommen wir es dann mit einer anderen Art von Vampiren zu tun, die nicht so berechenbar ist, weil du einfach nicht nach einem Sarg suchst oder einfach nur, okay, wir müssen abwarten, bis es Tag ist und dann können wir ihn vernichten. Ja, nee, vor allem, weil der Film zu 99% bei Tag spielt. Also das ist dann einfach machtlos gegen die Vampire. Fand ich tatsächlich ganz spannend, da mehr rauszufinden. Aber ja, wie sie es dann rausfinden, wie sie gegen die Vampire kämpfen, ist schon sehr, sehr, wie soll man sagen, eigenwillig. Also es gibt so ein paar Mittel, die sie herausgefunden haben, die funktionieren. Zum Beispiel den sogenannten Krötentest. Und beim Krötentest gehen sie so vor, dass sie tote Kröten im Erdboden vergraben, in bestimmten Abständen, so fast wie Tretminen, und nach einigen Tagen wieder ausgraben. Denn wenn ein Vampir über eine tote Kröte schreitet, haucht er ihr wieder neues Leben ein. Und wenn die toten Kröten dann wieder lebendig sind, wissen die beiden, aha, hier ist ein Vampir vorbei gestiefelt und hat die Kröte wieder erweckt. Und ja, dafür müssen sie einige Kröten einlochen, was sie auch munter, fröhlich tun, mit dem Klappspaten. Und ja, die arme Carla darf dann alles zuschaufeln. Also sie wird dann so als persönliche Dienerin schon fast irgendwie eingespannt, weil sie ja in deren Schuld steht quasi. Und ja, sie bekommt nicht mal einen eigenen Schlafplatz, aber ist okay. Hauptsache, Horst Jansson darf mal wieder ran, ne? Aber sie haben dann auch noch so tolle Mittel wie rote Bänder mit Glöckchen dran. Oh, oh. Oh, so als, und dann sitzt dann Professor Grust in irgendeiner Baumgabelung und überall im Wald, wirklich überall im Wald, sind rote Bänder mit Glöckchen versteckt, also nicht mal versteckt. Das sind so, erinnert ihr euch an diese dicken, fetten Paketbänder, die man so für Weihnachtsgeschenke gibt? Die sind so mindestens 3 Zentimeter breit und knallrot und dazu die größten Glocken, die ihr euch vorstellen könnt. Das sind diese XXL-Lindhasenglöckchen. Die haben die da dran geklebt. Und du kannst mir nicht erzählen, selbst der dümmste Vampir der Welt, wenn er da durchläuft, als würde man das nicht sehen. Und spätestens, wenn du Professor Crust oben in irgendeiner Baumgabel so 1,80 Meter oder 2 Meter über dem Erdboden sitzen siehst, denkst du auch so, was hat der denn geraucht? Aber gut, es funktioniert. Also sie finden dann eben raus, wo die Vampire sind, verfolgen sie und entwickeln dann einen Plan und bla bla bla. Aber nicht jeder im Dorf ist ihnen wohlgesonnen. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, der gerade ja diesem Anti-Helden oder diesem Söldnertum dann von Horst Jansson zugutekommt, weil er ist ja der Verstoßene. Also sein Ruf eilt ihm voraus, im Guten wie im Schlechten. Und entsprechend haben dann auch andere Dorfbewohner, weil es sterben ja immer mehr Mädchen. Und er kann aber ja noch nichts unternehmen, weil er quasi noch am Recherchieren ist. Und die werden halt ungeduldig und schieben es ihm dann in die Schuhe und wollen ihn dann töten. Beziehungsweise vertreiben. Und dann kommt es zu einem großen Kampf auf einem Grabhügel zwischen Kronos und der Dorfmiliz. Und hier kommt dann eine der Stärken des Films zu tragen. Also Horst Jansson ist jetzt kein begnadeter Choreograf oder Kämpfer. Also das ist schon sehr stückelig geschnitten, was man da von ihm sieht. Aber die Kampfchoreos allgemein haben mir richtig gut gefallen. Und das liegt vor allem an William Hobbs, der, wie gesagt, ja Musketierfilme und alles gemacht hat und hier tatsächlich seine Degen- und Fechtkünste einfach mit einfließen lässt. Zumal Kronos einfach total overpowered ist. Der kämpft alleine gegen 12 Leute oder was? Mit einem Degen und einem Katana. What the fuck? Wahrscheinlich auch noch ein Hattori Hanzo oder was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht er dann auf diesem Grabhügel und breitet dann linke Hand der Degen, rechte Hand des Katana sich aus in der T-Pose und zeigt seine Dominanz und vernichtet dann alle gefühlt innerhalb von Sekunden im Kampf. Und es gibt auch zum Ende noch mal eine richtig große Kampfszene, die, ja, es ist halt so ein typischer Mantel- und Degen-Kampf. Also es ist jetzt nicht der spannendste Kampf. Der ist so ein bisschen, als würdet ihr euch, wenn ihr euch erinnert, Krieg der Sterne noch mal gucken. Darth Vader vs. Obi-Wan Kenobi. Allerdings ohne, dass man hin und her schneidet, sondern die beiden sind einfach immer in der Totalen zu sehen und hauen sich gegenseitig ihre Stöcke an den Kopf. So ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. Und das auf einem großen Tisch. So ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn sie sich mit Flüchen gegenseitig bombardieren. Also es ist schon ein sehr klassisches Degen-Szenario. Aber es hat mir gefallen. Vor allem, weil man das halt in diesem Vampir-Setting nicht so oft sieht, finde ich. Oder gesehen hat vor allem. Wir haben aber auch einiges an Western hier mit drin. Und es gibt eine Kneipe im Ort, wo alle hinkommen, dort sind dann auch die Huren oder was unterwegs, wo man sich mal eine flotte Mark verdienen will und dann geht man halt mal mit irgend so einem Zechbrille aufs Zimmer oder was, hast nicht gesehen. Und da sind dann halt auch ein paar, ja, nicht so ganz noble Gestalten unterwegs und die legen sich natürlich mit Kronos an. Und da gibt's dann so richtig schönen Billow-Western-Trash-Talk zwischen so drei Proleten und Kronos, der sie danach dann hinrichtet, also wirklich hinrichtet. Und da sind wir dann auch tatsächlich dann schon bei den Effekten. Und was wäre denn ein Hammer-Film, ohne dass irgendwo Blut auf eine Lampe oder auf eine Fensterscheibe oder sonst wohin tropft. Einfach dieses wunderbar geile, hellrote Blut, was so fake aussieht, das ist einfach schon zum, ja, es ist so ein Markenzeichen geworden. Also ich kenne keinen Film, wo es nicht immer mindestens eine Szene gibt, wo dann jemand wahrscheinlich mit dem Pinsel oder was da stand, dann so spratz, einmal bitte Blut an die Wand oder einmal ins Gesicht oder hast nicht gesehen. Und das bekommen wir halt hier sehr oft. Ansonsten ist die Kameraarbeit, die ist wirklich scheiße. Also Ian Wilson hat sich jetzt hier gerade nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Zum Teil sehr, sehr merkwürdige Einstellungen, sehr, sehr viele Nahaufnahmen, vor allem von Händen und Augen. Und auch die Übergänge, also der Schnitt ist echt Katastrophe. Ich weiß nicht, was die da für Ausgangsmaterial hatten. Scheinbar war es nicht allzu gut. Also die Übergänge sind teilweise abrupt des Todes, wirklich. Du hast dann im nächsten einen Moment noch Horst Jansson, wie er irgendwo dasteht, ganz heroisch mit seinem Schwert und irgendwie posiert und dazu kommt seine Musik und auf einmal Cut und auf einmal bist du irgendwo auf einer Wiese, wo so ein Mädel mit so einem Blumenkorb rumhüpft. Und ich so, was war das denn jetzt? Oder so ganz, ja, sie durften ja eigentlich nicht so krass Gewalt zeigen. Also man bekommt ein paar aufgeschlitzte Kehlen, aber vieles passiert so im Schatten. Oder wird nur angedeutet oder über die Reaktion, so ganz klassisch. Also irgendwo hörst du ein Ritschen, dann schreit eine Frau, auf einmal spratzt Blut auf den Tisch und der Messbecher in der Kirche fällt um und du weißt, ach, da ist gerade jemand gestorben. Ja, Hammerfilms, I see. Also wer natürlich so Filme kennt, für den ist es nichts Neues. Aber es ist halt immer noch einfach keine gute Schnitttechnik, muss man einfach sagen. Aber es ist irgendwo amüsant. Es ist wirklich amüsant, das anzusehen. Und was auch äußerst amüsant ist, ist natürlich dann die große Auflösung des Films. Denn es gibt natürlich auch ein Bruder-Schwester-Paar, ein Geschwisterpaar, das neureich auf irgendeinem Hügel außerhalb des Dorfes wohnt, auf irgendeinem reichen Anwesen, geerbt vom Vater. Die Mutter ist irgendwie so im Sterben und will nicht raus und ist voll hässlich, weil sie dann einfach mit irgendwie so einer Gipsmaske kaschiert haben. Und es gibt scheinbar auch eine Vorgeschichte mit dem Dorf, was aber auch nicht genauer auserzählt wird. Auf jeden Fall hat Dr. Marcus irgendwie Scheiße gebaut. Dabei hat er doch irgendwie nur was für Blutegel übrig. Das ist irgendwie so sein Markenzeichen. Der Herr, der Meister der Blutegel, wie er von Kronos begrüßt wird, genau. Ja, und die beiden sind natürlich super suspekt, weil wer sollte wohl Vampir sein als ein Geschwisterpaar, das augenscheinlich immer davon erzählt und auch dem nachgesagt wird, dass es nicht altert und die schon sehr aristokratisch daherkommen und hast du nicht gesehen? Also nur mal als Tipp vorweg, nein, so einfach ist es dann natürlich nicht. Also es kommt dann noch ein kleiner Twist, aber der ist dann auch nicht so spannend gemacht tatsächlich. Aber ich mochte tatsächlich die Vampire, also man bekommt nicht so viel zu sehen, muss man sagen, an Vampiren. Also oft ist es dann einfach nur irgendeine vermummte Gestalt. Ab und zu siehst du mal jemanden verwandeln, aber verwandeln heißt dann, sie bekommen dann spitze Eckzähne, aber Blut gesaugt wird klassischerweise nicht, weil das ja andere Vampire sind. Und die Vampire, die man hier sieht, die werden dann gefoltert. Und wenn sie sich wieder zurückverwandeln, werden die Haare grau. Und da weißt du, ah, okay, jetzt ist er wieder menschlich. Und tot. Also nicht untot, sondern und tot. Genau. Ja. Und so schlendert dann Captain Kronos so gegen Ende dann doch nochmal. Es gibt nochmal ein paar starke Kampfszenen, wie gesagt. Aber es gibt schon echt viele langatmige Szenen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, der Film hat wirklich zu Recht absoluten Kultstatus. Ich glaube, wenn ich 1974 gelebt hätte und schon damals 14 Jahre alt oder was gewesen wäre und hätte diesen Film sehen dürfen, ich glaube, ich hätte den geil gefunden. Also das wäre quasi mein Van Helsing gewesen, weil Van Helsing war genau das, was hier auch gemacht wird, nur neuer und mit scheiß CGI und keine Ahnung was, aber auch mit so diesem Mystischen im Hintergrund, man weiß nicht, was passiert, es wird irgendwas mit Monstern eingesponnen und der Held hat natürlich auch eine Vorgeschichte und ist eigentlich kein Held, sondern eine gescheiterte Persönlichkeit, der irgendwo seinen Platz sucht und sich aber nicht anders zu helfen weiß, als weiterzumachen, weil er sonst keinen anderen Zweck in seinem Leben sieht. Das ist so eine richtig coole Anti-Heldensau, muss man schon sagen. Und ich glaube, Horst Jansson hätte ich damals auch cool gefunden. Und von daher, ich finde ihn heute auch cool. Ich habe den Film das erste Mal gesehen, habe gedacht, okay, mal gucken, was dabei rumkommt. Und ich war wirklich, wirklich, wirklich sehr positiv überrascht. Ich war so positiv überrascht, dass ich rausfinden wollte, was es noch davon gibt. Und dann war ich traurig, dass es nur diesen einen Film gibt. Aber es gibt Comics und ich habe mir diese Comics besorgt. Es sind ganz simple, altmodische Abenteuer-Comics mit ein bisschen Monster, Vampir und hast nicht gesehen drumherum. Aber ich habe Bock drauf. Und ich würde mich freuen, das wäre wirklich ein Film, von dem ich mir ein Remake wünschen würde. Ein cooles Remake. Auch gerne wieder mit Mantel und Degen oder was auch immer. Ich glaube, das ist so eine Filmart, die ist ja schon lange, lange eigentlich tot. Gibt's so in der Form heutzutage nicht mehr, ist nicht mehr so angesagt. Und ich glaube, deswegen könnte es schon fast wieder cool werden. Oder man passt entsprechend an. Ich meine, das haben sie ja bei Van Helsing auch gemacht, dann mit Pistolen und Armbrüsten und keine Ahnung was, Pflockverschießer und wie sie alle hießen, mit so einem Assistenten und bla. Es ist schon ein sehr cooles Genre, aber Van Helsing wurde ja auch nie fortgesetzt. Aber ich mag den auch noch immer noch gerne, auch wenn der Film richtig scheiße ist. Und deswegen Captain Kronos, wirklich eine Kultperle von Hammer Films, aus der Spätzeit von Hammer Films vor allem, wo man nicht gedacht hat, dass da noch mal sowas dabei rumkommt. Furchtbar, furchtbar zusammengeschnibbelt zum Teil und was da gedreht wurde, holy moly, die Schauspielarbeit, ja, Horst Jansson ist halt einfach so ein deutscher cooler Spargel, aber ist cool. Und Caroline Monroe ist halt einfach todessexy und starrt dir in die Seele und John Cater ist halt der Bucklige. Ja, ist okay. Also von daher, Captain Kronos, Empfehlung.
Trivia.
Mal an die Hammer-Film-Fans unter euch. Ihr wusstet es wahrscheinlich, aber alle anderen wahrscheinlich eher nicht, denn Caroline Monroe ist nicht umsonst in so vielen Hammer-Films aufgetreten, denn sie war zur damaligen Zeit die einzige Schauspielerin, die einen festen Vertrag mit Hammer-Films hatte, also Verträge, die auch sonst nur Christopher Lee und Peter Cushing und so bekommen haben, und sie hat deswegen auch entsprechend in vielen Filmen mitgedreht, und Captain Kronos war eine ihrer letzten für die Hammer Films Productions, aber einer ihrer liebgewonnensten, wie sie in einigen Interviews immer wieder gern gesagt hat. Ursprünglich war Captain Kronos als Ausgangspunkt für eine ganze Filmreihe gedacht, was ja schon die Vorgeschichte oder was auch immer, was da angerissen wird, erahnen lässt, dass man da noch mehr Abenteuer von ihm gezeigt bekommt. Das Problem war jedoch zweierlei, nämlich erstens ist der Film an den Kassen ziemlich gefloppt und zweitens war die Popularität der Hammer Film Productions in der Mitte der 70er schon am Abflauen, weswegen sie ja dann bis in die 80er Jahre dann fast nichts mehr gemacht haben und dann sogar insolvent waren, da komplett eingestellt wurden und erst um die 2007er Jahre wieder belebt wurden. Und deswegen schade, dass Captain Kronos eigentlich eine viel größere Ausbeute hätte bringen können, wirklich eine ganze Filmreihe, die niemals umgesetzt wurde und nur in den Comics so ein bisschen noch die Fanherzen beglücken durfte. Und zu Horst Jansson noch, der ja Deutscher war, übrigens hier aus Mainz-Kastell, also er ist Hesse, wuhu, und hat natürlich einen deutschen Akzent. Und das bei einem englischsprachigen Film kann ein Problem sein, und das war es bei Captain Kronos allerdings. Und zwar so stark, dass Horst Jansson im Englischen nachsynchronisiert werden musste von Julian Holloway, denn Janssons deutscher Akzent war einfach viel zu stark. Und die konnten das so nicht vermarkten oder wollten es nicht so vermarkten, haben ihn einfach nachsynchronisieren lassen. Also falls ihr die englische Sprachversion mal schaut, das ist nicht Horst Jansson, den man da hört. Im Deutschen hat er sich allerdings selbst gesprochen. So, das war's mit dieser Folge zu Captain Kronos. Ich hoffe, ihr habt Bock auf den Film bekommen oder habt mal wieder Bock, den Film in die Player zu schieben. Guckt mal bei Prime, da gibt's den aktuell kostenlos zum Anschauen. Ich hatte wirklich Spaß damit, ihr bestimmt auch. Ansonsten hören wir uns jetzt im Sommer. Nein, es gibt keine Sommerpause. Ich bleibe euch erhalten und ab nächster Woche kommt dann auch schon die erste Wunschfolge für euch. Ihr habt den Plan auf Instagram, da lade ich den die Tage hoch, da könnt ihr dann mitverfolgen, was wann kommt. Natürlich wird jeder von euch, der sich was gewünscht hat, auch mit eingepflegt und bedankt und auch entsprechend kritisiert, wenn der Film scheiße war. Aber hey, mal gucken, ich bin sehr, sehr gespannt, was ich da entdecken darf. Viele Filme davon kenne ich tatsächlich noch nicht. Ihr dürft auch gespannt sein. Von daher auf Wiederschauen. Wir hören uns dann, wenn ihr wahrscheinlich gerade am Strand liegt und ich hier in meinem schwitzigen Büro sitze und ins Mikrofon triefe. Dann hören wir uns wieder. Schönen Sommer euch allen.